Guten Morgen, lieber Nico.
Guten Morgen, Amelie.
Ich glaube, dass du ein Morgenmensch bist, weil ich meine Gäste immer google und das Erste, was hochkommt, wenn ich Nico von Lerchenfeld google, ist Vater. Dementsprechend glaube ich, dass du immer um 7 Uhr wahrscheinlich schon wach bist.
Ja, teilweise auch schon mal davor und dann hoffentlich noch mal eingeschlafen. Also gezwungenermaßen bin ich ein Morgenmensch inzwischen auf jeden Fall, ja.
Wie alt ist denn dein Kind mittlerweile?
Es sind zwei inzwischen. Der Große ist 4 und der Kleine ist jetzt fast anderthalb, 17 Monate.
Also voll das life-changing Moment für dich auf jeden Fall, oder Vater zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Unglaublich life-changing, mega schön. Das ist, keine Ahnung, ob wir da gleich noch tiefer reintauchen, aber es ist gerade in diesem, ich sag mal, ja, anderem Leben, das man so als Profisportler vielleicht hat, mega schön irgendwie das so als Basis zu haben, zu wissen, wo man hingehört, wenn man eh irgendwie die ganze Zeit unterwegs ist und so. Und tatsächlich muss ich sagen, jetzt mit dem zweiten, das ist auf jeden Fall nochmal life-changender gewesen, einfach weil ja, die logistische Herausforderung, zwei Kids zu haben, schon eine große ist.
Und darüber reden wir gleich mehr. Mein Gast heute, Nico von Lerchenfeld. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist einer der besten deutschen Wakeboarder. Seit 22 Jahren arbeitet er mit dem Element Wasser, hat einige Erfolge gefeiert und die Wakeboard-Szene ordentlich aufgemischt und verändert. Wie? Darüber reden wir jetzt. Element Wasser. Das finde ich nämlich super spannend, weil das Element Wasser ja total was Unbeherrschbares ist und du es aber beherrschbar machst oder beherrschbar machen musst.
Genau, ich meine, ich würde es ein bisschen relativieren, weil ich nicht surfe im Meer, wo es nochmal um was ganz anderes ist, mit Wellen umzugehen, die natürlich eine ganz andere Kraft haben. So im Gegenteil, wir Wakeboarder lieben es eigentlich, wenn das Wasser möglichst glatt ist, keine Wellen und also nicht mal quasi die Wellen, die der andere Wakeboarder hinterlässt oder auch kein Wind und so, weil es einfach dann dieses ganz schöne glassy Feeling ist auf dem Wasser. Aber klar, Wasser kann natürlich auch dann zum Beispiel sehr wehtun, wenn man nicht gut drauf landet. Also irgendwie ja, eine gewisse Beherrschung davon gehört wohl dazu.
Und du musst dich schon auch auskennen, oder? Was so Oberflächenspannung angeht und wie das Wasser funktioniert. Ich meine, da gehört schon mehr dazu, als einfach nur sich drüber gleiten zu lassen.
Ja, schon. Ich meine, so wie der vielleicht der Snowboarder, Skifahrer über dem Schnee halt natürlich auch wissen muss, wie, keine Ahnung, wie doll kann er die Kante reindrücken, bevor er ausrutscht oder so. Aber es ist jetzt, ich würde es wie gesagt ein bisschen relativieren. Also es gibt vielleicht Unterschiede so ein bisschen, wenn man im Süß- oder Salzwasser fährt. Die meisten Wakeparks so sind im Süßwasser, was die Oberflächenentspannung angeht. Aber das sind echt kleine Unterschiede. So da könnte man auch überlegen, ah, ist mein Board jetzt einen Zentimeter länger oder kürzer? Das wäre wahrscheinlich der gleiche Unterschied. Und vielleicht, wenn es regnet, weil dann diese Oberflächenspannung ein bisschen aufgebrochen wird. Aber an sich ist es schon immer sehr, sehr gleich, was zumindest an den Cableparks so die Bedingungen angeht, vom Wasser her.
Du hast mir gerade das Stichwort gegeben, Cable Parks oder Wasserskianlagen, damit bist du aufgewachsen. Das heißt, dir wurde es quasi in die Wiege gelegt, oder?
Ja, genau. Und zwar hat mein Vater ist im, also ich komme aus dem Allgäu und im Allgäu wurde der Wasserskilift Allgäu, ich glaube, 1971 gebaut. Das war eine der ersten Wasserskianlagen in Deutschland und damit eigentlich auch so der Welt. Und mein Vater wuchs halt irgendwie ein paar Kilometer davon auf und ist mit seinen Geschwistern da irgendwie als Jugendlicher und so schon immer dort gewesen. Und irgendwann hat er angefangen, da zu arbeiten und irgendwann, als wir Kinder dann da waren in den 90ern, haben meine Eltern eben die Möglichkeit bekommen, den Lift zu betreiben. Und ich war damals, glaube ich, 2 oder 3 Jahre alt, als es dann war. Das heißt, ja, ab da war ich quasi jeden Tag am Wasserskilift und wurde dann natürlich auch sehr früh von meinem Dad oder von auch den anderen Leuten dort irgendwie auf Wasserskien und dann irgendwann auf Wakeboards mitgenommen, bis wir, mein Bruder und ich, angefangen haben, selber zu fahren.
Ich habe rausrecherchiert, dass du 6 warst, als du das erste Mal drauf standest. Stimmt es?
Ich glaube schon. Eventuell war es vielleicht sogar schon als ich 5 war. Ich habe auf jeden Fall, ich war letzte Woche im Allgäu bei meinen Eltern und da ein Bild gesehen, da war ich auf jeden Fall erst 4, als ich auf Wasserski mitgefahren bin bei meinem Dad. Wann ich dann wirklich selber gefahren bin, weiß ich nicht mehr ganz genau.
Wie machst du das mit deinen Kids? Hast du die schon mal mitgenommen?
Unter anderem auch letzte Woche mit dem Großen und er fand es mega cool. Ich glaube, das erste Mal schon vor 2 Jahren oder so. Aber halt einfach dann bei mir auf dem Arm mitgenommen. Ich habe sie jetzt letzte Woche auch so zwischen meine Füße aufs Board gestellt. Und ja, das war mega geil. Vor allen Dingen, weil er jetzt richtig Spaß dran hatte. So, weil mir klar war, ich möchte jetzt nicht so, hey, du kommst jetzt mit, ob du willst oder nicht. Sondern der sollte schon Spaß dran haben. Und beim allerersten Mal war es schon so, da fand er es richtig cool für 20 Meter und dann war so, können wir zurück? Also da konnte er es noch gar nicht so klar ausdrücken. Und jetzt war dann so, nochmal! Und genau, also das war schon richtig geil.
Du hast ein lustiges Video auf Instagram gepostet, wo er an deinem Arm ist und die ganze Zeit nur am Lachen ist.
Ja, genau.
Aber hat sich da deine Perspektive dann ein bisschen auf deinen Sport verändert durch Kinder? Weil ich meine, wenn man auf einmal Vater wird oder ein Kind bekommt, dann relativiert sich so vieles, glaube ich, oder?
Ja, absolut, wie du sagst, so das Ding, dass man ja ständig unterwegs ist, irgendwo einem die ganze Welt offen steht und das führt ja natürlich auch so ein bisschen, also zumindest merke ich es auch bei vielen anderen und ich habe es damals auch bei mir gemerkt, führt so dazu, dass man selbst so ein bisschen entwurzelt wird vielleicht, weil einerseits mega schön, weil man eben diese Weltoffenheit kennt, die verschiedenen Leute aus allen möglichen Ländern kennenlernt und so, aber dann eben manchmal so, ja, wo will ich eigentlich hin, besonders wenn dann irgendwann, sag ich mal, diese Entnabelung der Eltern kommt, so Richtung 20 Jahre alt und man zieht dann los und so und dann eben meine Freundin kennenzulernen, mit ihr irgendwie auszuziehen nach Köln, quasi auszuwandern aus dem Allgäu und dann eben die Kinder zu bekommen, war so mega krass, weil hier ist meine Base, egal was sonst irgendwo ist, es gibt immer was, wo ich zurückkomme und das, was du auch gerade meinst mit dem Relativieren, so ein Contest, wenn der jetzt nicht läuft, klar, ist es schade und ich wäre gerne, hätte gern besser abgeschnitten, aber irgendwie sind halt doch einfach die Kids da und im nächsten Moment weiß ich, das ist eh irgendwie das viel Wichtigere und das, was mir dann Halt gibt, auch wenn es mal zum Beispiel nicht klappt.
Finde ich ganz spannend, ja, dieses entwurzelt sein und dann jetzt neue Wurzeln in Köln. Das heißt, deine Kinder sind jetzt richtige Rheinländer. Die wachsen jetzt
Die sind
richtig,
richtig. Ja, genau.
die wachsen mit
Ich muss
Karneval
halt
auf.
mein Ja, genau. Das ist, ich bin immer noch nicht angekommen im Karneval, obwohl wir jetzt auch schon irgendwie 7 Jahre, glaube ich, hier wohnen. Meine Mom ist Rheinländerin. Die kommt so aus der Nähe von Wuppertal. Das heißt, so halb habe ich hier schon irgendwie so ein bisschen eine Herkunft und durchs Wakeboarden, weil hier eine der besten Anlagen ist so der Welt und so war ich sehr viel in und um Köln unterwegs schon, seit ich irgendwie 15 war oder so. Darum fühlt sich das ja schon auch ein bisschen heimisch an, einfach auch, weil wir viele Leute hier kennen und so. Genau. Und vielleicht ein Aspekt noch direkt so ein bisschen mit der Story verknüpft, was sich schon krass verändert hat jetzt mit den Kindern, ist schon so ein bisschen die Risikobewertung, weil also ein wirklich krasses Erlebnis hatte, wo Nalu, der Große, gerade wirklich 3 Monate alt war und wir ein Projekt hatten. Und ich so dachte, ja, ich check das jetzt hier mal nur kurz ein, weil wir machen dann ja morgen erst wegen richtig los. Ich spring da, tapp da nur mal so einen Zaun noch an, wenn es geht oder so. Aber ich brauche jetzt eigentlich gar nichts. Ich brauche meinen Helm nicht, meine Weste, was auch immer. Ich fahre nur 2, 3 Mal hin und her. Und dann habe ich irgendwie meinen Helm zum Glück doch angezogen, habe diesen Zaun angetappt, bin voll hängen geblieben und irgendwie so Helm gespalten und Platzwunde. Und das vor den Augen meiner damals noch Freundin, inzwischen ist sie meine Frau und eben dem Kleinen und dann war so, ey, jo, also war zum Glück keine schlimme Verletzung, nur irgendwie, keine Ahnung, 2 Stiche genäht am Kopf, aber halt, wenn dieser Helm nicht da gewesen wäre, dann wäre es einfach richtig bescheuert gewesen und dann war wirklich für mich so ein Wake-up-Moment, so, ey, Nico, Alter, was hast du da gerade gemacht? Du kannst nicht mehr wie ein 17-Jähriger einfach ohne dir gar keine Gedanken zu machen, hier losfahren und auf alles andere irgendwie, ja, auf alles andere scheißen, wenn man einfach die Kinder da hat, für die man einfach auch da sein möchte.
Wie hat dein Sohn reagiert?
Naja, er war 3 Monate alt, also
Okay, ja, das dann.
darauf reagiert hat er noch nicht. Wenn er jetzt irgendwie auch zum Beispiel altes Footage sieht von mir, so, ey Papa, du hast da keinen Helm auf, da ist er so voll die Polizei geworden, was ja ziemlich lustig ist.
Ich finde das aber auch super schwer in deinem Business, weil du bist ja eigentlich quasi, hast du dein Hobby sofort zum Beruf gemacht und hast mit Wakeboarden ein ganzes Leben gefüllt. Und jetzt so diesen Abstand zu gewinnen oder das zu relativieren, stelle ich mir schwer vor.
Ja, es ist schon. Also was auf jeden Fall schwer ist, ist, sag ich mal, auch so die Balance, die Work-Life-Balance, wenn man so möchte. Also auch einfach die Zeit zu finden, gerade jetzt mit 2 Kids, sodass ich viel erstens einfach auf dem Wasser bin und Wakeboard fahren kann, aber eben natürlich auch die Trips und so, die anstehen. Zu wissen, dass wenn ich weg bin, ich meine Frau mit 2 Kindern hier dann alleine lasse, wo die Kinder tendenziell erstmal unentspannter sind, weil halt ein Elternteil, eine Bezugsperson fehlt. Und wo sie auch nur noch alleine ist gegen 2 Kinder, die essen wollen, die ins Bett gebracht werden müssen und all so Sachen halt. Und ja, also das hat sich schon krass geändert. Aber Ich weiß nicht, ob es vielleicht zum Beispiel ein bisschen daher kommt. Ich war als Jugendlicher auf einem Internat für ein paar Jahre und hatte dadurch schon zum Beispiel viel Wakeboard-Entzug, wenn man so möchte, weil ich eben nicht mehr jeden Tag am Wasserskilift war. Und vielleicht habe ich dadurch schon ein bisschen gelernt, die Sessions, die ich dann habe, wirklich extrem zu schätzen und da alles rauszuholen. Und das kam vielleicht auch durch die Kinder jetzt nochmal mehr, diese Dankbarkeit für das, was ich habe und so einfach, hey Alter, ich mache hier gerade irgendwie den absoluten Traumjob, habe mein Hobby eben, wie du gesagt hast, so zum Beruf hier und kann hier jetzt eine Runde Wakeboard fahren, was andere eben als Freizeitaktivität sich aussuchen und ich kann es machen, um irgendwie meine Familie gerade noch zu ernähren. So. Also es ist mega geil.
Und wie schafft man das, diesen Schritt zu wagen? Weil bei uns geht es ja um Lebensereignisse, die einen geprägt haben. Das war bestimmt nicht
Genau.
immer einfach, oder?
Nee, definitiv nicht. Also ja, diese Entwicklung, Pro zu werden, kam bei mir relativ organisch, weil, wie du gesagt hast, so, mir wurde es so ein bisschen in die Wiege gelegt. Also als 6-Jähriger angefangen, Wakeboard zu fahren, da an meinem Cable, das war vielleicht auch sehr, sehr cool für mich, waren ein paar der besten deutschen Wakeboarder damals. Das heißt, ich habe die einfach jeden Tag gesehen und wollte unbedingt irgendwann mal so gut sein wie die und die Tricks können. Und als es dann losging, dass meine Tricks immer besser wurden, sage ich mal so mit 10, 11, 12, und dann die ersten Wettkämpfe, deutsche Meisterschaften, irgendwie so Sachen, das hat sich alles relativ, ja, organisch entwickelt, dass ich da halt von Anfang an mit dabei war. Eben auch, weil mein Vater sehr involviert war und dann nicht nur den Cable betrieben hat, sondern auch eine Firma hatte, die eben solche Wasserskilifte herstellt weltweit. Und dadurch war ich so krass involviert, dass diese, ja, okay, hier hast du jetzt ein Paket Klamotten von deinem Sponsor. Und irgendwann so auch der Schritt von Sponsored by Mom and Dad zu das Board kommt direkt von der Brand. So, das war alles relativ organisch und ich kann mich nicht daran erinnern, wirklich so ein, okay, ich werde jetzt Pro und gehe diesen Schritt. Aber also als dann, also mein 2017 war das, Quatsch, ich war 17, 2010, als dann als ich mein Abitur gemacht habe, war schon klar, okay, ich bin jetzt erstmal Wakeboarder, weil dann wirklich so in diesem Jahr mit Schulabschluss kamen dann die ersten Verträge, bei denen Geld involviert war und dann so, okay, alle anderen gehen jetzt studieren und was machst du so? Ja, ich fahre jetzt erstmal Wakeboard. Und dann war aber immer so, okay, ich mache das jetzt 1, 2, 3 Jahre und dann, das ist jetzt über ja, 11 Jahre her. Ich mache
Verrückt.
es immer noch. So, es ist mega verrückt, ja. Aber viel bewusster wurde es dann vielleicht, als dann, sag ich mal, die ersten Sponsoren zum Beispiel mich wieder gedroppt haben. Wo dann, und das war auch wieder, hat sich auch wieder krass verändert, so diese Einschätzung davon damals, wo ich einfach für mich allein es gemacht habe und zu der Zeit irgendwie dann noch bei meinen Eltern teils gewohnt habe und so und jetzt halt eine Familie und sowas dann richtig ja, abzufedern und auch mental da irgendwie nicht so. Es ist schon stressiger, wenn der Job, der natürlich unglaublich schön ist, aber wenn es dann eben darum geht, die Familie zu ernähren und dann ist Wakeboarden halt nicht Fußball.
Wieso wurdest du gedroppt?
Es verschiedene Geschichten. Ich bin für Monster Energy mal gefahren und die haben einfach in einem Jahr entschieden, so weltweit, es kam quasi aus Amerika die Entscheidung, dass alle es waren ungefähr so 20 Wakeboarder, die in USA, Australien, Europa und so hatten. So, wir verlängern eure Verträge nicht mehr, wenn die auslaufen, ist Wakeboarden für uns vorbei. Einfach so eine strategische Entscheidung. Das gleiche, ich bin mal für Nike gefahren, Nike 6.0, als sie diese Action-Sport-Marke hatten. Und das war mega geil, hat mit Schuhen angefangen und dann so, hey, wir wollen nicht Head to Toe und dann war 2 Jahre später so, hey, dann die Option von deinem Vertrag, obwohl es eigentlich anders aussah, verlängern wir doch nicht, wir sind wieder raus. Ich meine, also kennst du vielleicht auch aus dem Snowboarden oder so, also so große Brands, die dann irgendwie einsteigen und dann auf einmal sagen, nee, ist doch nicht. Ich hatte zum Glück noch nie die Erfahrung so, hey, Nico, du hast da, wir finden dich voll kacke, wir wollen nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, sondern es war einfach immer ja, so ein Corporate Decision Ding, was halt, was dann dazu geführt hat, dass ich rausgeflogen bin, sozusagen.
Aber ist es nicht total schwer für den Kopf, so diese Abhängigkeit und du kriegst eben nicht dein fixes Gehalt jeden Monat, sondern du weißt immer nicht,
Es
was
ist mega
übermorgen
schwer.
passieren wird?
Es macht es auf jeden Fall, und gerade jetzt als Familie, damals war es mir eigentlich kackegal. Ich habe sogar eine ganze Weile mal gehabt, wo ich dachte, ich höre aktiv meine Partnerschaft mit Monster auf, weil ich es eigentlich kacke finde, was die machen. Und so nach dem Motto, so, yeah, ich setze jetzt ein Zeichen und so irgendwie scheiß auf die Energy Drinks und das Zuckerwasser und klebe mir einen Drink Water Sticker aufs Board. Und jetzt denke ich mir so, hey, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich mein Gesicht auf eine Müsli-Packung bekäme und dafür mein ganzes Board in Kellogg's branden würde, klar würde ich das machen, weil ich so lange wie möglich irgendwie mitnehmen möchte und gerne für den Rest meines Lebens gar nicht arbeiten müsste, so nach dem Motto. Und was du gerade meintest, also gerade jetzt als so als Vater ist schon klar, schon ein Unterschied, weil irgendwie wer also einfach eine Familie so mit dran hängt und ich natürlich auch sagen könnte, okay, ich lasse es sein und suche mir was regelmäßigeres, irgendwie eine normal geregeltere Arbeit. Aber andererseits ist es ja eben auch gerade so geil und ich möchte natürlich auch meinen Kids irgendwie das vorleben, dass sie ihre Träume chasen sollen und deswegen, auch wenn es manchmal ein bisschen, ja, ein, zwei schlaflose Nächte dabei sind, sind halt auch sehr viel einfach wunderschöne Ereignisse, die sich durch das Wakeboarden für mich, aber auch meine ganze Familie ergeben.
Aber Stichwort Vorleben, als Sportler hat man ja eben diese Vorbildfunktion und deswegen finde ich es ganz spannend, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen, macht es Sinn, dass ich für Monster fahre, kann ich das vertreten, zu, okay, ich vertrete alles, einfach Hauptsache es kommt Geld rein. Das ist nicht auch so ein bisschen ein
Ja, auf jeden
Gedankenspiel,
Fall
was du
und
dann hast?
definitiv mit irgendwie Widersprüchen belegt. Und mir kommt da, ich habe vor unserem Gespräch natürlich auch mal reingehört, was du schon so gemacht hast. Mit dem Elias hast du ja gesprochen, der inzwischen für Picture fährt, einfach weil er deren Werte mehr vertritt und eben das ganze Thema Nachhaltigkeit und so ihm sehr wichtig ist. Und ihr habt ja aber auch drüber gesprochen, über die Widersprüche, die es halt so gibt. Und ich bin auf jeden Fall auch, das ist definitiv ein Widerspruch. So, wie weit verkauft man sich für eine Brand, um das zu machen, was man liebt? Ich meine, Monster, Red Bull und so, das ist ja, sind letzten Endes alles die gleichen. Und dann natürlich, also auch Klamottenmarken oder die Bordhersteller und so, wenn man dann irgendwie die CO2-Fußabdrücke anschaut von dem, was wir machen und so, ist natürlich, wir irgendwie verkaufen uns für oder promoten Produkte, die gekauft werden wollen und die hergestellt werden und die um die ganze Welt geschippert werden, um bei dir anzukommen. Aber andererseits ist es, ich fand es sehr schön, auch ich habe den Film von Elias damals natürlich auch schon gesehen, in Contradiction oder Contradiction, wie auch immer, irgendwie den Spaß haben wollen und nicht nur jetzt ganz platt gesprochen den Spaß haben, aber irgendwie ist es ja auch eine Art Sinnerfüllung, so einen Sport wirklich so zu auszuführen, dass man drin besser wird, man wirklich diese so Einheit von Körper und Geist dann hat, wenn man irgendwie so an sein Limit geht, neue Tricks lernt und so. Und das ist einfach so schön, dass diese Widersprüche vielleicht, wie Elias gesagt hat, nie ganz aufgelöst werden müssen. Und man, klar, aber halt jedes Mal neu abwägen muss, so ist es jetzt, macht es jetzt Sinn, irgendwie die Marke zu repräsenten? Oder sage ich da vielleicht lieber nein und begnüge mich mit ein bisschen weniger, aber bin dafür quasi so im Reinen mit mir selbst. Oder ist es, kann ich im Reinen mit mir sein, weil ich dann sagen kann, so, hey, ich mache das jetzt ein paar Jahre und promote zum Beispiel gleichzeitig trotzdem, dass man, ja, dass man verantwortungsbewusst ist und lass die Konsumenten ein bisschen aktiv, bringen die dazu, selbst auch zu entscheiden, so, okay, ziehe ich meinen Helm auf, obwohl in einem Clip vielleicht mal was zu sehen ist, ohne Helm zum Beispiel. So, das, also muss man alles exakt schablonenmäßig vorleben, wie es ist, oder ja, kann man für sich selbst vielleicht auch ab und zu mal was rauspicken, was einem selber dann mehr Vorteil gibt. Das ist ein großer Widerspruch und ich frage mich immer wieder, was dann die beste Lösung ist.
Voll. Ich finde es auch super spannend. Mit Elias habe ich viel über Klimaschutz geredet, natürlich auch. So mit ja, Ski, Snowboard in den Bergen, was für ein Ziel, Fußabdruck wir da überhaupt haben, brutal, wie man damit umgehen kann. Das habe ich mir dann bei dir auch gedacht mit dem Element Wasser. Du bekommst natürlich hautnah die ganze Wasserverschmutzung und den Plastikmüll im Wasser überall mit, weil ihr seid ja eben nicht nur in den Anlagen, sondern auch mit Winches
Ja,
irgendwo unterwegs.
voll. Es ist, also und allein schon durch das Traveln und so, wenn man dann mal irgendwie, zum Beispiel eine der coolsten Anlagen, also an der auch ich für viele Jahre war, ist in Thailand, bei Bangkok, aber eben in so einem Vorort. Und wenn man dann sieht, einfach wie die da in so einem Fluss, so ein wirklich absolut dreckige, ja, Schlammbrühe, die deren Lebensgrundlage aber ist, wo sie irgendwie versucht, den Fisch rauszufangen, ihr Wasser rauszufiltern und ihre Klamotten zu waschen. Und dann eben auch der Gegensatz, wie selbstverständlich das für uns ist, hier in Europa und besonders in Deutschland so einfach den Hahn aufzudrehen und Trinkwasser zu haben. Das lässt einen schon auf jeden Fall drüber nachdenken. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht wie die Surfer teilweise durch Plastik paddeln muss, um meinen Sport zu machen. Und tatsächlich ist so das Cable-Wakeboarding verhältnismäßig klimaschonend, Klima, also sustainable so, weil die Anlagen über Strom laufen und viele Anlagen, zum Beispiel hier ist mein Homecable in Langenfeld, halt echt komplett auf Grünstrom dafür setzt, was ich mega cool finde. Aber zum Beispiel Wakeboarden kommt eigentlich vom Fahren hinterm Boot. Und wenn man dann denkt, diese Wakeboard-Boote, das ist, die sind vollgeladen mit Ballast und blasen den Sprit halt raus. Und das ist wieder so ein Widerspruch. Auch mir, ich fahre nicht so oft am Boot, aber ich mache es super gerne, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und dann ist auch so, ey, okay, ich mache das jetzt. Es macht unglaublich Spaß, aber ich weiß gleichzeitig, dass hier irgendwie für die 20 Minuten, die ich hier Spaß habe, halt irgendwie 25 Liter Sprit gerade verblasen werden. Das ist wieder so ein Widerspruch, den man jedes Mal neu beantworten muss.
Aber wie ist es genau mit den Winches? Weil ich habe mir das schon auch früher mal gedacht, Mensch, wie entstehen diese Bilder immer, dass sie da auf einmal, wo werden die da überhaupt gezogen? Magst du das mal den Zuhörern und
Klar, sehr gerne.
Zuhörerinnen
Die
erzählen?
Winches gibt, also es gibt es eigentlich schon relativ lange. Letzten Endes kommt es daher, dass man einen alten, irgendwie so einen Rollermotor oder so in quasi ein Gestell baut mit einer Spule. Der Motor zieht an, wickelt ein Seil über die Spule auf und dadurch wird man gezogen, wenn man dieses Seil festhält. Man kennt es vielleicht auch aus den ein oder anderen Snowboard-Videos oder so, wo die eine Winch benutzen als Beschleunigung für den Inrun. Und das Coole dabei beim Wakeboarden ist, dass man eben komplett unabhängig von Wasserskianlage oder auch Boot ist, weil beides natürlich nur an sehr, sehr beschränkten Gewässern möglich ist. Und dadurch kann man überall hin. Und das Geile ist, dass dadurch auch so ein Aspekt zum Wakeboarden dazu kommt, eben so dieses Urban Riding, dass man mitten wirklich in der Stadt an einem ein cooles eine coole Betonledge hat, die man auf einmal als Obstacle nutzen kann oder einen Wehr, dass man runterspringt. Und das bringt einen ganz neuen Aspekt so zum Wakeboarden, der also so neu jetzt nicht mehr ist, aber tatsächlich jedes Mal, wenn man es macht, halt einfach voll das geile Erlebnis ist, eben woanders fahren zu können als immer dieselbe Strecke im Kreis an der Wasserskianlage.
Weil das sehe ich auch so ein bisschen als lebensprägender Moment, oder? Wenn man da sich dann wieder neu öffnet und in Richtung Film, Fotografie geht und eben nicht mehr nur auf Fokus
Definitiv.
auf
Und das Geile
Wettbewerbe
beim
hat.
Wakeboarden ist ja, dass es ähnlich wie auch andere solche Action-Sportarten nicht nur, oder ich als Wakeboarder lebt nicht nur davon, Wettkämpfe zu gewinnen, sondern es gibt zum Glück eben diesen ganzen anderen Aspekt von Film und Foto und der ist natürlich am ausdrucksstärksten so beim Winchen, einfach wenn man an einem anderen Spot ist. Und gerade, also da kommt vielleicht wirklich noch dieses Neuartige dazu, so wo sich ganz viele fragen, so, hä, wie macht er das? Wie fährt er denn da vor diesem Gebäude? Da ist, was zieht den denn und so? Und es sieht natürlich super geil aus und es macht natürlich auch einfach mega Spaß, wenn auf einmal der Spielplatz, den man hat, halt überall sein kann und diese Spotsuche und Google Maps, oh, guck mal, das könnte funktionieren und dann irgendwie dahin fahren und ah, ja, es ist super flaches Wasser, die Landung ist sketchy, der Inrun kurz, aber komm, wir probieren es trotzdem und so und das macht, ja, bringt einen ganz neuen und eben erweiternden Aspekt so zum Wakeboarden.
Was ich aber auch spannend finde, weil es ja, ich hatte mit einem Mountainbiker letztens geredet, im Jasper Joch, und da ging es so ein bisschen um ja, rechtliche Lagen, wo Mountainbiker fahren dürfen und wo nicht. Und das ist ja bei der Winch genau gleich, oder? Weil die geht ja quasi auf fremdes Eigentum und
Genau, ja, also es ist immer wieder sehr, ja, so ein Graubereich. Also ich würde eigentlich sagen, in allermeisten Fällen ist es ein Graubereich, weil es gibt sehr wenige Orte, wo, keine Ahnung, das hier nicht Wakeboarden-Schild steht. Also habe ich noch nie gesehen. Wäre super geil, ja.
das wäre so geil.
Aber es ist, ja, also es kommt sehr darauf an, so was für ein Gewässer ist es. Wenn es einfach ein ganz normaler Fluss ist, der irgendwie dem Land gehört, und keiner Privatperson, dann, ja, ist es erstens, also ist es in der Regel nicht schlimm. Und zweitens kommt dann nochmal dazu, so wir machen ja eigentlich wirklich nichts kaputt. Unser Board ist letzten Endes, die Oberfläche ist aus Plastik. Wenn wir da über Beton drüber rutschen, dann geht auf jeden Fall eher unser Board kaputt als die Betonledge. Und trotzdem gibt es natürlich, also es kommt immer auf den Spot drauf an, aber in den allermeisten Fällen finden Leute, die das dann irgendwie sehen, super spannend, was wir da machen. Und in der Regel, wenn man da irgendwie nett drüber redet und so und zumindest sagt so, hey, wir sind ja gerade was dran, wir wollen unbedingt diesen Trick noch hinkriegen, wir sind in 20 Minuten weg, gibt uns die Zeit noch und dann passt es. Aber ich war zum Beispiel jetzt auf einem Trip in Kroatien letztens, es war wirklich eher so ein Urlaubstrip, wo wir aber eben auch winchen waren und da gab es fast keine Spots, außer eben so im Meer, am Strand entlang zu fahren. Und da waren unglaublich viele Rentner, die alle felsenfest davon überzeugt waren, dass dieser Strand ihnen gehört und wehe, wir fahren da auch nur lang, weil dann könnten wir ja, müssten sie ja vielleicht 2 Minuten warten, ihre Bahn da rauszuschwimmen und wären gestört in ihrer Ruhe, wenn sie da auf ihrem Handtuch liegen.
jetzt machst du das schon zwei, also über, ja fast schon 22 Jahre, wenn nicht sogar länger, du weißt es nicht genau. Geht einem da nicht irgendwann noch so ein bisschen die kreative Idee aus? Ich finde es total spannend, wenn man es so lang auslebt und immer wieder versucht, neue Aspekte zu finden, neue Perspektiven für Bilder, für Videos. Ist da nicht irgendwann alles erzählt?
Die Frage stelle ich mir auf jeden Fall auch oft und beantworte sie für mich aber immer wieder mit Nein, weil Wakeboarden eben so vielseitig ist, dass es für mich immer noch Sachen gibt, die ich nicht getan habe, immer noch Sachen gibt, wo ich besser werden möchte. Tatsächlich für mich, seit die Kids da sind, überhaupt dieser Aspekt dazu kam, so wie werde ich selber besser und kann meine Leistung abrufen mit schon halt irgendwie erschwerten Bedingungen. So, ich bin jetzt nicht über den ganzen Winter weg, eben da in Thailand an der Anlage und trainiere für mich alleine, sondern muss das so, habe vielleicht dann 2, 3 Wochen, wo wir das irgendwie hinkriegen. Und so, das, also dieser Aspekt ist für mich auf jeden Fall einfach eine Herausforderung, aber halt eine richtig coole. So, ich finde es Hammer, das irgendwie so hinzukriegen. Und wie gesagt, es gibt gerade mit dem Winschen, gerade mit dem Film- und Fotobereich einfach noch super viele Sachen, die ich gerne noch machen möchte. Und so langsam auch immer mehr. Und da finde ich für mich, kann ich da sehr viel rausziehen. So, ich mache das eben jetzt schon eine ganze Weile, bin 28, also immer noch nicht alt, aber jetzt für so eine junge Sportart, wo die absoluten, quasi so die gerade die hottesten Fahrer, sage ich mal, sind halt irgendwie 20, 21 oder so. Und erstens habe ich immer noch ein Wörtchen mitzureden, und zweitens ist aber das Wörtchen, was ich mitrede, halt vielleicht schon eins, das sehr viel Gewicht hat. Und das ist sowas, was ich jetzt über die letzten Jahre halt dann irgendwie, ja, wirklich irgendwie lernen und vielleicht auch irgendwie diese Rolle akzeptieren durfte, dass das, was ich mache, eben nicht mehr nur für mich selbst ist, sondern ich damit echt so ein bisschen den Sport mitgestalten kann und den Kids mit was auf den Weg geben kann. Und deswegen fände ich es eigentlich aus dem Gesichtspunkt sogar schade, wenn ich jetzt so egoistisch sein würde und sage, hey, mir ist jetzt langweilig geworden, war hier überall schon mal, ich bin jetzt weg, sondern im Gegenteil, so, hey, was kann ich vielleicht noch weitergeben und wie kann ich trotzdem Leute dazu inspirieren, mit dem Wakeboarden anzufangen oder die Wakeboard fahren, vielleicht den Weg zu gehen, den ich auch gehe.
Das heißt, wir sehen Nico irgendwann als Coach oder als Tipp-Ratgeber für die Jugend. Wo geht dein Weg dahin?
Ja, vielleicht schon. Also ich bin tatsächlich dran. Das ist so ein großes Projekt, was ich jetzt auch für den Winter habe. Es hat letzten Winter noch nicht ganz geklappt, weil es dann doch irgendwie mit eben dem ganz Kleinen, der dann da noch erst noch kein ganzes Jahr alt war und so. Aber so, da bin ich jetzt dran, das während der Uni dann weiter zu bauen, so eine Online-Plattform, die ich aufziehen möchte. Eben genau mit diesem Aspekt, was weiterzugeben und vielleicht aber auch so ein bisschen den Aspekt so. Ja, wir haben über die Sponsoren und so geredet, so was kann ich machen, um mir so ein bisschen Unabhängigkeit von denen zu holen und vielleicht ein anderes Standbein noch zu haben. Und dann mal schauen, ich habe gestern mit einem guten Kumpel aus Kanada gesprochen, der auch irgendwo so an diesem Punkt steht, so ja, hey, wenn jetzt irgendwie die Sponsorenverträge so immer weiter kleiner werden und so und die Erwartungen aber die gleichen bleiben, er weiß auch nicht mehr, wie lange er das machen möchte, fände es aber mega cool, weitergeben zu können an Kids und so als irgendwie als Coach, als Mentor, als Agent auch zum Beispiel, weil es natürlich so die ganzen Verhandlungen zu führen, Pläne zu schmieden und so, das ist vielleicht für einen 16-, 17-Jährigen, wenn der nicht das Mega-Elternhaus hat, wo die voll dahinter stehen und so, nicht so easy. Aber es sind alles so Fragen, das Wakeboarden noch echt klein, um das so jetzt wirklich mit mehr als eben nur Leidenschaft zu machen, sage ich mal. Aber ich hätte mega Bock drauf und habe aber, denke ich mal, schon noch einige Jährchen vor mir, wo die Transition, sage ich mal, hin zum passiven Wakeboarder, wenn man so will, wird hoffentlich noch viele Jahre dauern.
Es ist irre, wie dein Leben vom Wakeboarden geprägt ist, wie das so dein Hauptaugenmerk ist. Gab es denn irgendein anderes Lebensereignis, was dich zu dem gemacht hat, der du jetzt bist, außerhalb vom Wakeboarden?
Na, ganz klar meine Kids, so, aber über die haben wir auf jeden Fall auch schon gesprochen. Vielleicht, ich habe es auch schon erwähnt, die Zeit so auf dem Internat und dadurch eben, so für mich war, also Wakeboard hat mich super krass geprägt und tut es immer noch, aber es ist für mich noch nie das Einzige gewesen. Und vielleicht auch, ich habe es auch vorhin gesagt, ich hatte nie so ganz bewusst den Gedanken, so ich werde jetzt Pro und chase das, komme was wolle, sondern es war immer einigermaßen organisch und ich hatte aber immer noch, also hatte immer Freunde aus anderen Bereichen, hatte immer irgendwie auch Interessen außerhalb des Wakeboardens, sei es auch im Actionsport, aber keine Ahnung, ich fahre wahnsinnig gerne Snowboard und gehe super gern surfen, auch wenn beides leider jetzt schon wieder eine Weile her ist, aber also Sachen, die einem dann mehr Halt geben und vielleicht schon auch ein Ereignis, das sich über eine lange Zeit gezogen hat und so, aber war eben so dieses Zusammenkommen mit meiner heutigen Frau und gleichzeitig der Entnabelung so von meinen Eltern raus aus dem Family-Business, raus aus dem Allgäu und dieses auf eigenen Beinen stehen und seine eigene Meinung zu haben und so. Das rückblickend war das wahrscheinlich so, als ich so in meinen frühen 20ern war, so 22, 23, eine sehr, sehr, nicht einfache, aber sehr prägende Zeit für mich.
Um da auf diesen einen Gedanken zurückzukommen, vielleicht ist das auch ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, dass man nicht so verbissen in irgendwas reingeht, sondern mit dieser, ich würde es jetzt mal provokant, Arschlochhaltung, wo reingeht, dass man dann viel erfolgreicher ist, weil man sich überhaupt keine Gedanken macht, sondern einfach nur in dem Moment hier ist. Und wenn man sich so darauf fokussiert, sieht man rechts und links nichts. Also fand ich jetzt bei mir in meinem Leben immer spannend zu merken.
Definitiv. Und ich sage es auch allen, tatsächlich, wenn irgendwie manchmal so Eltern kommen, so, hey, was müssen wir machen, damit mein Junge hier Erfolg hat und so weiter. Und so Fragen kommen schon manchmal. Und dann sage ich erstmal so, hey, der ist 10, so, lass den Fußball spielen, wenn er Bock hat. Gib dem die Chance, so viel zu wakeboarden, wie er möchte, aber schick den auch mal zum Klettern oder mit seinen Kumpels zum Skateboarden oder in den Turnverein oder also Sachen, weil, also Turnen zum Beispiel, war sehr lange Trampolinspringer, so, und bin da auch relativ gut mitgesprungen, so mal hin bis zu deutschen Meisterschaften und bayerischer Meister war ich damals und so, und das sind alles so Sachen, ich hatte immer andere Sachen außer dem Wakeboarden, auf die ich bauen konnte und die mir aber dann wiederum fürs Wakeboarden extrem geholfen haben.
Für Sprünge und alles, ja. Weil du am Anfang gesagt hast, dass deine Eltern dich so unterstützt haben, auch, na klar, gegeben, weil sie den Lift hatten vor Ort, aber auch nach dem Abi nicht zu sagen, du musst jetzt studieren, Junge. Oder wurdest du da immer unterstützt in deinen Gedankengängen oder war das so ein Selbstläufer?
Also es war schon so ein Selbstläufer, was teilweise aber ein bisschen schwierig war, würde ich jetzt schon sagen, ist einfach dieses Family-Business. Also mein Dad mit der Firma, die diese Anlagen herstellt und so schon diese, vielleicht die Erwartungen so ein bisschen an meinen Bruder und mich halt da mit einzusteigen. Mein Bruder, der ein bisschen jünger ist als ich, aber es dann auch Vollgas gemacht hat und so. Und dann eben dieses schon hin und her gerissen sein zwischen, ich bin hier aber Wakeboarder und Junge, so nach dem, also es wurde vielleicht nie so explizit ausgedrückt, aber es hat sich schon so angefühlt, so hey, wir, so diese Erwartung jetzt da auch irgendwie mitzuarbeiten und für die Firma da zu sein, oder wenn ich es dann nicht war, so ein gewisse halt, das nicht ernst nehmen, was ich vielleicht als Wakeboarder mache, so hat es sich teilweise angefühlt schon. Aber genau das hat, was ich vorhin meinte, ja dazu geführt, dass ich eben ja super fest irgendwie auf eigenen Beinen stehe und sicherlich erwachsener dadurch geworden bin, als wenn ich mich nicht irgendwie losgelöst hätte.
Und dein Bruder hat es dann tatsächlich übernommen?
Mein Bruder, also long story short, ist voll eingestiegen, hat da, sag ich mal, seine Ausbildung fertig gemacht. Die hatte ich damals mit ihm angefangen, aber es war sehr schnell dann so eine Scheinausbildung, weil wir halt eigentlich voll im Büro und so mitgearbeitet haben, anstatt unsere Metallbauausbildung in der Werkstatt zu absolvieren. Aber der ist auch handwerklich mega geschickt, dass er ohne jegliche wirkliche Vorbereitung da sein Gesellenstück und so bauen konnte. Und da war ich dann, da musste ich zu mir selbst ehrlich genug sein und sagen, so, hey, das kriege ich jetzt nicht so aus dem FF hin. Der hat es und war dann aber nach dieser Ausbildung auch komplett die ganze Zeit, mit meinem Dad hat diese Firma geleitet, die allerdings aufgrund von verschiedenen Sachen, die sich über viele Jahre entwickelt haben, eben insolvent ging vor ein paar Jahren. Und seitdem mein Bruder irgendwie auch seinen eigenen Weg geht, worauf ich auch sehr stolz bin und auch mein Dad tatsächlich so ein bisschen losgelöst ist, glaube ich, weil es damals halt wirklich nur dieses Family-Business gab und jetzt ist es schon ein bisschen wieder offener ist, sage ich mal so, in unserer Family.
Und jede Tür, die sie schließt, da öffnet sich eine neue.
Genau.
Ja, mega. Hey, jetzt sind wir schon am Ende. Aber wir sind ja nicht ganz am Ende. Ja, es gibt immer noch ein wunderbares Spielchen, wo ich sehr gespannt bin, weil du dich mit allen anderen Geschichten von den Gästen vorher schon auseinandergesetzt hast. Das heißt, du wirst sie jetzt noch toppen. Du hast mir drei Geschichten mitgebracht. Sicher sogar, wovon eins eine Lüge ist. Und ich werde diese rausfinden. Deswegen würde ich sagen, Nico, wir machen nicht lange. Du haust sie jetzt einfach mal raus.
Right. Also, Geschichte Nummer eins. Ich war mit meinem, also dafür mein Dad tatsächlich in Australien auf Montage von so einer Wasserskianlage in Penrith in der Nähe von Sydney und habe eine Einladung zu einem Event bekommen, der aber auf der anderen Seite der Welt war. Das heißt, es ging so voll hin und her. Kann ich da irgendwie hin oder nicht? Und hab dann aber doch ein bisschen Kohle bekommen von meinen Sponsoren für das Ticket. Bin an einem Donnerstag bis Fort Lauderdale geflogen, also von Sydney nach Los Angeles, nach Chicago, nach Florida, um dann am Sonntag wieder zurückzufliegen. Das war ein mega geiler Event. 2010 war das.
Wie alt
Ging
warst du
gegen
da?
meine, na, war ich dann 17, noch 17. Und dieser Event lief dann auch noch gut und ich habe gewonnen und bin wieder zurückgeflogen und war wieder in Australien. Und es war mega abstrus, aber hat irgendwie so geklappt. Das wäre Geschichte Nummer eins. Geschichte Nummer zwei. Wir waren, das war auch, das sind alles relativ alte Geschichten, die jetzt kommen.
Das ist gut.
Wir waren auf einer, ja, wir waren in Düsseldorf, gibt es oder gab es jedes Jahr im Januar die Rider of the Year Awards, also so deutsche Ehrungen der besten Fahrer, die eben gewählt wurden. Und ich war nominiert für auf jeden, ich meine für Rider of the Year und auf jeden Fall für Rail Rider of the Year. Die Party ging los eben in der Düsseldorfer Altstadt. Und mein Bruder war mit dabei. Und ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er der Böse war. Und er hat von hinter der Theke eine Schnapsflasche, eine Wodkaflasche rausgeholt, die dann rumging. Und dann war sie bei mir und ich setze gerade an und dann spüre ich die Hand auf meinem, auf meiner Schulter und die Security packt mich und zieht mich aus dem Club raus. Die Ehrungen fingen dann gerade an, aber ich war nicht dabei und saß draußen auf dem Pflasterstein und
Hast du
es war
geweint?
eine nasse Nacht auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich, nee, geweint.
Aber du warst
Ich
schon
war sehr,
traurig.
ich war schon niedergeschmettert und mein Bruder hat dann diesen Award angenommen, weil ich habe diesen Rail Rider of the Year Award bekommen. Geschichte Nummer drei, auch fast selbe. Das war, glaube ich, ein Jahr vorher, 2011 war das dann, auch in Düsseldorf. Diese Ride of the Year Awards haben immer stattgefunden während der Bootmesse Düsseldorf, die Bootsmesse. Und dort gab es so ein Pool, der da aufgebaut wurde mit so einer Zweimastanlage, wo wir Wakeboard fahren konnten. Und den einen Abend sind wir nach den Öffnungszeiten der Messe noch Wakeboard gefahren. Und ich habe damals mein erstes Pro-Model, das kam da quasi gerade raus und ich habe zwei dieser Bretter zu Liquid Force geschickt bekommen, die dort einen Stand hatten. Und wir haben die abends eben noch geshootet und ich musste aber am nächsten Morgen wieder weg. Und die haben das eine Board, also das eine bin ich gefahren und das andere haben die dann im Stand quasi in diesem kleinen Hinterraum, den man an so einem Messestand hat, eingeschlossen. Die Typen, die den Schlüssel hatten, waren aber alle weg, als wir dann fertig waren mit Fotos machen. Und dann habe ich die angerufen, ja, was soll ich machen? Ich muss morgen früh weg, ich brauche das Board jetzt. Ja, kletter doch schnell rein, hol das Board raus und dann passt es doch. Ich kletter rein, gerade als ich wieder runterspringe mit dem Board in der Hand von dieser Wand, kommt auch die Security
Du
wieder
und
vorbei
Securities.
und will, hier, wir holen jetzt die Polizei, Diebstahl und so weiter. Und ich dann so, nee, 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 jetzt wartet mal, guckt mal hier auf mein Board, hier steht mein Name, hol meinen Personalausweis raus und die dann so, okay, das ist ja wirklich der gleiche Name, du hast jetzt mal Glück gehabt, wir lassen dich gehen.
Alright.
Geschichte Nummer drei.
Okay. Also ich schwanke zwischen zwei Security-Stories, weil ich habe mich natürlich auf dich vorbereitet, ja, und über dich und weiß, dass du die, ich glaube, es hieß Wake of Fame oder so, glaube ich, oder so, ne? In Fort Lauderdale. Das heißt, die Geschichte stimmt, da, obwohl du so
Das ist schon
früh
mal
so,
richtig.
ja, rumgereist bist. Bei den Security-Geschichten glaube ich, dass die letzte Security-Geschichte stimmt, weil wenn du einen Preis gewinnen würdest und nur deswegen, weil du was getrunken hast, rausgeworfen wurdest, hätten sie dich wieder reingeholt und nicht deinem Bruder den Preis gegeben. Ich sage, die Geschichte B ist falsch.
Okay, du hast mich ertappt.
Wirklich?
Ja, ich habe die ganze Zeit im Vorhinein überlegt, welche dieser beiden Geschichten ich quasi in die Lüge umwandle, weil ich hätte ja auch sagen können, dass die Security an der Messe mich dann geschnappt hätte und erstmal mitgenommen hätte, und ich da irgendwie mega den Stress gehabt hätte, um nachzuweisen, dass dieses Board mir gehört und so. Aber ja, die Security auf der Party hat mich dann tatsächlich, also es wurde dann wieder geklärt, die Veranstalter kamen und so, hey, alles easy, wir brauchen den hier.
Lass den Jungen drinnen.
lass den Jungen drin, ja.
Ja, geil. Gehört sich nach einem guten Leben an, auf jeden Fall. Hört sich nach viel Erfahrung an.
Auf jeden Fall.
Ja, Nico, vielen, vielen Dank für deine ehrlichen Geschichten, auch inspirierenden Denkanstöße für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, was da alles noch so von dir kommt.
Ja, vielen Dank, Amelie. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.